Wir sind im Markus-Evangelium, Kapitel 10. Und diese Woche, das sage ich das jedes Mal, es gibt so eine interessante Stelle. Und deswegen, ich interpretiere als lachende Kamele. Deswegen habe ich das Bild benutzt, wegen dieser interessanten Stelle. Und die Aussage von dieser Stelle ist sowas von Wunderbares für uns als gläubige Menschen. Das finde ich auch so schön. Aber Jesus redet immer wieder über eine Sache. Das Reich Gottes. Letzte Woche benutzt er die harten Herzen der Pharisäer und nimmt er ein Kind auf seinem Schoß und sagt: Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und ich habe mich immer wieder gefragt, wenn Jesus sowas sagt oder tut, was will er den Jüngern hier sagen? Das Reich Gottes ist nah. Schauen wir erstmal, was wir bis jetzt gelesen haben über das Reich Gottes. In Kapitel 10, den Kindern gehört das Reich Gottes, es geht um Demut und Empfänglichkeit. Wir können aktiv ja dagegen entscheiden. Wir haben auch über Fassaden letzte Woche gesprochen. Das ist manchmal sehr leicht für uns, Fassaden aufzubauen und das verhindert, wie Gott in uns und an uns wirken kann. In Kapitel 9, Sünde wird man im Reich Gottes nicht finden. Es geht um Reinheit. Am Anfang von 9, das Reich Gottes ist jetzt vorhanden, ist jetzt da. Es gibt ein Wort oder ein Titel dafür, das heißt das Immanuel-Prinzip. Ich habe mehr zu sagen gleich darüber. Kapitel 4, Vers 30, das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn. Wie klein ist ein Senfkorn? Winzig klein, kann man kaum sehen. Was Gott daraus macht, wow, Wahnsinn, Gott wirkt. Die Verbreitung, es geht um die Verbreitung seines Reiches. Auch in ein paar Verse früher, Gott ist zuständig für das Wachstum. Wir müssen aber sehen, müssen die Saat überall sehen, aber Gott ist zuständig für das Wachstum. Und Kapitel 4 am Anfang, wir sehen überall, das ist der Mann, der verschiedene Böden gesät hat, aber Gott lässt es wachsen oder nicht. Wegen Sorgen, wegen harten Herzen oder Konkurrenten in unserem Leben. Kapitel 3, Jesus ist vom Vater gesandt. Er ist nicht irgendwie von Satan gesandt. Die Pharisäer haben ihn beschuldigt, er ist Sohn Satans, er tut die Werke Satans, Beelzebub. Kapitel 1, 38, Vers 38. Wo Gottes Reich ist, wird Satans Einfluss nicht herrschen. Die zwei Dinge kann man nicht kombinieren. Wo Gottes Reich ist, wird Satan nicht herrschen. Und dann Kapitel 1, Vers 15. Das Reich Gottes ist nah. Ich frage mich, das war spannend für die Jünger damals, aber ich frage mich, was haben die Römer 30 Jahre später darüber gedacht, als sie diese Bibelverse gelesen haben und überlegt, ja, Gottes Reich ist jetzt hier, in 60 nach Christus oder wann auch immer das Brief, dieses Evangelium geschrieben worden ist und angekommen ist in Rom und die Christen lesen diese Worte von Markus. und überlegen, was heißt das für uns? Gottes Reich ist nah, ist jetzt hier für Sie. Heute bekommen wir eine Botschaft über Gottes Reich schon wieder, das ich sehr zeitgemäß finde. Markus Kapitel 10, Abvers 17. Die Schlachterübersetzung habe ich ausgesucht dieses Mal. Und als er auf dem Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer Gott selbst, Gott allein. Du kennst die Gebote: Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und Mutter ehren. Er aber antwortete und sprach zu ihm: Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen? Die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber entsetzten sich sehr und sprachen untereinander: Wer kann denn dann überhaupt errettet werden? Jesus aber blickte sie an und sprach: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Jesus, so viel, was man hier sagen kann, aber eine Sache, was mich so beeindruckt: Jesus stellt die soziale Ordnung auf den Kopf. Die Reichen wurden oft für ihre Gebefreudigkeit, dass sie Großzügigkeit verehrt. Aber die Armen, die nicht so viel geben konnten, wurden als weniger fromm gesehen. Und das hat Jesus alles durcheinander gebracht, diese Vorstellungen. Chris, was? Genau, so ein Beispiel haben wir auch, ne? Genau. So ein Beispiel haben wir auch, was passiert ist mit Jesus im Tempel, ja. Aber Vorsicht hier mit einer falschen Auslegung. Von dieser Stelle: Jesus sagt nicht, dass Reichtum das Problem ist, sondern eine Herzenseinstellung, meiner Meinung nach, zu unserem Reichtum. Mehr noch sagt Jesus, dass unsere Rettung von Gott allein abhängig ist. Hier in Vers 24: Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen? Ich kenne einige reiche Menschen, die ihr Geld für Gottes Reich benutzen. Ich kenne arme Menschen, die ein Problem haben mit ihrem Geld. Es ist auch möglich, als armer Mensch Probleme mit dem Geld zu haben. Nicht im Sinne von, ich habe nicht genug Geld, sondern wie sie das Geld sehen. Die Frage ist, was ich denke, was Jesus hier sagen will. Wem schenken wir unser Vertrauen? Wem vertrauen wir eigentlich? Jesus benutzt hier ein Bild, das man auch missverstehen kann. Er benutzt eine Übertreibung oder Hyperbole, wie heißt das Wort? Hyperbole heißt es auf Englisch. Hyperbole? Hyperbole, ja. Danke. Soweit habe ich verstanden und wenn ich falsch liege, sagt mir Bescheid, aber alles, was ich lesen konnte, sagen sie, es gab keinen solchen Tor in Jerusalem, das man Nadelöhr genannt hat. Und hier ist ein das ist kein Bild, das ist ein Stein, ja, danke, in Dortmund, wie manche denken, was Jesus gemeint hat, dass ein kleiner Tor neben dem großen Tor, und abends haben sie den großen Tor zugemacht, wegen Diebe, was auch immer. Und wenn jemand spät dahin gekommen ist, muss man alles abladen von dem Kamel und er muss auf die Knie kriechen, um durchzukommen. Mit ganz viel Mühe, ganz viel Arbeit. Und manche sehen das, nehmen das als Beispiel, wie wir in den Reich Gottes kommen. Mit ganz viel Mühe, harte Arbeit, Einsatz für den Herrn. Sie haben vergessen, weit genug zu gucken, dass eigentlich, meiner Meinung nach, ist ein Mythos, das aus dem Mittelalter gekommen ist. Diese Idee von so einem Tor. Und dass Jesus tatsächlich ein Nadelöhr gemeint hat. Susan kann sehr nah weder mit der Brille noch ohne Brille gut gucken. Ich kann sehr gut gucken, ohne Brille. Diese Woche hat sie versucht, eine Nadel einzufädeln. Man musste Lara fragen, Lara, kannst du bitte kommen und das für mich machen? Hat Lara ganz schnell, ganz präzise gemacht. Aber stell mal vor, das ist kein Faden, das ist ein Kamel. Und deswegen lachen die Kamele. Ich sollte durch was gehen? Und deswegen haben die Jünger so reagiert. Das ist unmöglich. Und das ist, was Jesus gemeint hat. Ja, es ist unmöglich. Aber bei Gott ist alles möglich. So haben sie, so eine Einstellung hatten sie, das ist Vers 26, glaube ich, ja. Sie entsetzen sich, ist ein sehr hartes Wort haben sie benutzt. Sie entsetzen sich sehr, zu belegen, dass ein Reicher nicht im Himmel, im Reich Gottes hineingehen kann. Das hat gesessen. Jesus hat seine Botschaft geliefert, glaube ich. Und dann sagte Jesus, bei Gott sind alle Dinge möglich. Nicht bei deiner Kraft, bei Gottes Kraft. Bei ihm zu sein, dann ist es möglich. Glauben wir das? Glaubst du das? Petrus ist aber sich nicht sicher. Oh, Petrus. Er ist nicht sicher, ob er das schaffen kann oder auch die anderen Jünger. Meine Güte. Er fragt sich, man kann die Räder sehen in seinem Kopf, als sie drehen. Haben wir genug getan? Vers 28. Da begann Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen. Und sind dir nachgefolgt? Oh, Petrus hat ein bisschen Angst hier. Meine Vorstellung. Jesus aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus, Brüder, Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kind oder Acker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in der Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mutter, Kinder und Äcker unter Verfolgungen sogar und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Aber viele von den Ersten werden Letzte sein und die Letzten Erste. Wiederum macht Jesus ein Dreh. Er stellt alles auf den Kopf. Wie sie sich die Welt vorgestellt haben. Ich hoffe, Jesus macht das mit dir. Deine Vorstellungen auf den Kopf zu stellen. Es ist oft gut für uns, unsere Vorstellungen nach Gottes Wort, Jesu Einstellung zu prüfen. Ist meine Einstellung, mein Verhalten, wie ich jetzt lebe, im Licht des Evangeliums, im Licht des Leben Jesu, das Verb fällt mir, zusammen. Oh Mann. Und Petrus versucht, sich zu rechtfertigen hier. Schau, Jesus, bitte, wir haben so viel gemacht, wir haben so viel verlassen, so viele Sachen. Wir haben unsere Boote liegen lassen, wir gehen nicht mehr fischen. Und Jesus lässt ihn nicht hängen, das finde ich so schön. Er verspricht ihm was? Dass es sich lohnt. Manche nehmen das und sagen, okay, wenn ich das tue, dann kriege ich das. Das ist nicht, was Jesus hier gemeint hat. Das nicht, was abzugeben mit der Vorstellung, dann bekomme ich mehr. Nein, es ist eine Tatsache. Was wir im Reich Gottes bekommen, ist viel mehr wert als das, was wir uns vorstellen können. Wir versuchen das genau zu sagen, wenn ich das tue, dann bekomme ich das. Und so zu rechnen, genau so zu rechnen. Und das finde ich auch gefährlich, solche Erwartungen zu haben. Aber für mich zu überlegen, was Gott auf uns, was auf uns wartet, was Gott für uns vorbereitet, ist unvorstellbar. Was lesen wir in der Offenbarung? Straßen, die sind aus Gold. Alles glänzt. Ich habe Schwierigkeiten, tatsächlich daran zu glauben, dass es goldene Straßen geben wird. Was war die Bedeutung? Oh, bingo, ja, genau. Es wird keine Sorgen. Es wird so unheimlich schön, friedlich, entspannt. Es ist für uns bildlich dargestellt. Wir werden frei und heilig. Gott wird unsere tiefste Sehnsüchte erfüllen. Im Himmel werden wir erleben, was der Vater sich von Anfang an gewünscht hat. Zusammen spazieren zu gehen. Vor dem Fall pflegte Gott eine innerliche Beziehung oder innerliche Gemeinschaft mit Adam und Eva. Und eine von vielen schönen Stellen, die diese Gemeinschaft beschreiben, finden wir in 1. Mose 3, Vers 8. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörte sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Okay. Vielleicht habe ich zu viel Fantasie. Aber ich stelle mir vor, dass Adam und Eva täglich Zeit mit dem Vater verbracht haben. Sie sind zusammen im Garten spazieren gegangen. Aber ihr wisst schon Bescheid, wahrscheinlich, was kommt direkt danach. Ängstlich verstecken sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Schade. Seit dem Sündenfall kämpfen wir mit diesem Problem. Gott mit uns. Wie gern verstecken wir uns vor unserem Vater? Oder tun, als ob er gar nicht da ist? Und ich spreche nicht nur unbedingt von euch. Unsere Gesellschaft, unsere Welt, meine ich auch. Eine zentrale Verheißung Gottes ist dieses Prinzip, Immanuel-Prinzip. Die Verheißung, dass Gott mit uns leben will. Nein, zu weit. Er sagte, ich werde meine Wohnung unter euch bauen. Ich werde unter euch wandeln, euer Gott sein. Ihr sollt mein Volk sein. 3. Mose 26, 2. Mose 29. Unter dem alten Bund war das auffälligste Zeichen des Immanuel-Prinzips die Stiftshütte in der Wüste oder der Tempel im Land. Eine Sache, die man im Auge behalten kann, sehen kann, anfassen kann. Aber es ging nie um ein Zelt oder einen Bau auf Stein. Diese symbolisiert nur dieses Prinzip, dieses Immanuel-Prinzip. Also Jungfrau Maria, ihr Kind versprochen wurde, wurde ihr gesagt, sie sollen seinen Namen Immanuel nennen. Das heißt Gott mit uns. Matthäus 1. Später spricht Paulus von derselben Wirklichkeit, also Jesus als denjenigen beschreibt, in dem Gott in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen wollte. Kolosser 1 haben wir Mittwoch gelesen. Oder als denjenigen, in dem die ganze Fülle Gottes leibhaftig wohnt. Kolosser 2. Beim Tod Jesu wurde der Vorhang im Tempel zerrissen. Und das verspricht einen neuen Weg zu der Gegenwart Gottes. Der wahre Tempel wurde nun unter dem Volk Gottes individuell und gemeinsam durch die Gemeinde manifestiert. Nicht aus Stein und Mörtel, sondern aus lebendigen Steinen errichtet wurde. 1. Petrus 2. Jesus, was er Gott hier macht, ist Vorbereitung. Er bereitet das Fundament vor für seine Gemeinde. Die Jünger sind verwirrt. Die Pharisäer verärgert und das Volk geheilt. Kein Wunder, dass die Juden und die Jünger Jesu Schwierigkeiten haben, Jesus als Messias zu sehen. Meine Frage an euch heute ist, die gute alte Frage, wenn man eine Predigt hat, ja? Was bedeutet das für uns? Was kannst du mit nach Hause heute nehmen? Von dieser Sache, das Reich Gottes ist unter uns. Drei Ideen habe ich. Sie sind nicht alles, was wir rausziehen können. Ich hoffe, dass ihr mehr Punkte im Kopf jetzt haben als diese drei. Aber wir können mitnehmen eine Lehre von diesem reichen Jüngling. Wem vertrauen oder was vertrauen wir? Gibt es etwas oder jemandem, auf den du mehr Hoffnung setzt als auf Jesus. Gottes Reich stellt sich alle unsere Vorstellungen auf den Kopf. Der Größte muss der Kleinste sein, die Letzten werden die Ersten sein. Aber sein Reich ist hier und jetzt. Und das sagt er zu einer Gruppe von Christen in Rom, die unter Verfolgung stehen. Leben. Gottes Reich ist hier. Aber gestern ist mein bester Freund, meine Frau, mein Mann in einer furchtbaren Weise gestorben. Trotzdem sagt Markus, Gottes Reich ist hier. Jetzt. Was heißt das für uns als Gemeinde, dass Gottes Reich hier unter uns ist? Egal wie dein Leben gerade aussieht, egal ob du gesund oder krank bist, in Schwierigkeiten steckt, durch etwas kämpfen gerade, was heißt das für uns, für dich persönlich? Gottes Reich ist hier. Wie ändert sich mein Denken und mein Herz, wenn ich überlege, dass Gott in mir wohnt und durch mich wirken will? Ich gebe euch keine richtige Antworten heute, sondern etwas zu überlegen, wie ihr schon seht. Aber ich teile mit euch meine Lieblingsbibelstelle aus 1. Petrus 2, ab Vers 9. Ich lese nur die ersten zwei Verse, aber das Ganze ist da. Merke, wer schreibt hier? Petrus. Unser beängstigter Petrus. Ihr jedoch seid das von Gott auserwählte Volk. Ihr seid ein königlicher Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk. Jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen. Jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Wir haben so eine wunderbare Aufgabe, bis Jesus wiederkommt. Gott schenkt uns die Kraft, weil wir zur Familie gehören. Und er wird eines Tages vollenden, was er angefangen hat. Die letztendliche Erfüllung des Immanuel-Prinzips ist Gott selbst, der unter seinem Volk wohnt, ohne ein Gebäude zu benötigen. Johannes, der Offenbarung, hat diese Worte geschrieben, nicht gesagt, sondern geschrieben. Doch, gesagt. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen. Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und das ist für mich die endgültige Antwort auf so viele Fragen. Und eine Frage, die wir von Salomo finden können, finde ich in diesem Zusammenhang gut. Wer kann ihm ein Haus bauen? Dieser Gott. Denn der Himmel, selbst der höchste Himmel, kann ihn nicht fassen. Wer bin ich, dass ich ihm ein Haus baue? Es sei denn als ein Ort, um vor ihm Opfer zu bringen. Salomo hat das gesehen. Ich baue Gott ein Haus, aber er ist so groß. Er ist so wunderbar. Wir sind hier auf dieser Erde, um Gott kennenzulernen. die Gemeinschaft mit ihm zu genießen? Im Sinne von einer gesunden Nehmen und Geben in der Gemeinschaft. Und ihn ewiglich zu verherrlichen. Und das tun wir, wenn wir viel Frucht bringen. Immer wieder. Aber wie sollen wir das tun? Indem wir in ihm bleiben. Eure Hausaufgabe ist diese Stelle diese Woche zu lesen. Johannes 15. Und wenn du Fragen hast über Frucht, was heißt das? Lies mal Galater 5, 22. Das ist etwas, das Gott in uns verwirklichen will. Dass wir in ihm bleiben. Ausruhen. Unsere Kraft finden. Er hat viel mit uns vor. Und er lässt uns nicht einfach stehen. Beten wir zusammen. Vater, wir danken dir für dein Versprechen. Wir danken dir für die Hoffnung. Nicht auf schöne Straßen, schöne Orte, sondern einfach in deiner Gegenwart zu sein. Danke, dass wir das jetzt genießen dürfen, obwohl es nicht vollkommen ist. Obwohl wir immer wieder Fassaden finden, die uns davon abhalten. Danke, dass du das hier und jetzt anbietest und trotzdem uns diese Hoffnung gibst, das in die Ewigkeit zu genießen. Aber wir sind hier, heute, und brauchen deine Hilfe, brauchen einander. Wir leben in diese Woche hinein, unter deine Gnade, in deine Kraft, beflügelt durch deinen Geist. Herr Jesus, wir beten durch dich. Amen. Wir haben ein bisschen Zeit, miteinander zu genießen. Danke, dass ihr heute gekommen seid. Kaffee, ich habe einen Kuchen gesehen. Aber der Kuchen ist nur für die Erwachsenen. Oh. Weil Alkohol drin ist. Und
für die Kinder habe ich auch was.
Ja, die Kinder sind auch versorgt, aber wir dürfen den Kuchen genießen. Schön, dass ihr da seid.